das ganze Leben wird auf Stopp gesetzt. Nichts funktioniert mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Alles wird viel langsamer. Die ganze Welt um einen herum dreht sich weiter, aber die eigene Welt ist wie in Zeitlupe. Also ich habe so eine kleine Petra in meinem Kopf und die sagt mir immer wieder, du kannst alles schaffen. Und das ist tatsächlich auch, also und die sagt mir auch immer wieder genau das Gegenteil von dem, was diese kleine Stimme sagt, die vielleicht irgendwas Negatives sagen möchte. Das, was ich in der Zeit gelernt habe, das kann ich schon mal so vorwegnehmen, ist, mich selbst noch mehr zu lieben. Mein Job hat sich nie angefühlt wie ein Job. Es hat sich immer angefühlt, total nach meiner absoluten Bestimmung. Ich habe richtig gemerkt, wie sich in mir alles zusammenzieht.
Als ob, sträubt.
Ja, als ob ich wie in so einen Käfig gesperrt werde und etwas machen muss, was ich gar nicht kann. Tatsächlich ist es so, dass mir auch aufgefallen ist, dass es fast alles Männer sind, die meine Vorbilder gewesen sind. Und ich habe gedacht, es wäre doch eigentlich cool, wenn das auch eine Frau irgendwann schafft. Damit ich vielleicht das Vorbild für andere Frauen bin, dem zu folgen und das auch einfach selbst zu machen und selbst in die Hand zu nehmen, ohne dass mir irgendjemand sagt, du kannst das oder du kannst das nicht.
Mal ruhig, mal stürmisch, mal sanft, mal wild. Gezeitengänger Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger Podcast mit
Jens, moin, und
Christopher. Und ja, die beiden links und rechts, also eigentlich hier nur rechts neben mir sitzenden beiden, haben vorhin draußen schon im Regen getanzt.
Oh ja,
und angestiftet dazu wurde Jens von Sarah. Und Sarah ist unser heutiger Gast und wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich habe ja so eine Challenge, die heißt Embrace a Storm. Und da geht es darum, im Regen zu tanzen, damit man einfach so ein bisschen die negativen Dinge im Leben von sich wäscht, tanzt und gute Gefühle in den Körper bringt.
Habe ich gemacht. Ich hab mit Christopher weggetanzt.
Ja. Ja, und deswegen habe ich es nicht gemacht, weil Jens kann man sich nicht wegtanzen. Egal wie sehr man das versucht.
So, jetzt, genau. Den haben wir dann für heute ausgetanzt.
Sarah, du bringst ganz, ganz viel mit in deinen noch jungen Jahren hast du wirklich ganz, ganz viele Sachen erlebt, durchlebt. Du hast einen eigenen Film produziert. Du bist als Schauspielerin aktiv. Du beschäftigst dich viel auch mit Ernährung. Hast einen schweren Schicksalsschlag durchgemacht oder machst ihn auch noch zum Teil durch. Du machst anderen Menschen Mut mit dem, was du erlebt hast. Über all das und noch einiges mehr möchten wir gerne mal sprechen mit dir. Lass uns doch mal anfangen mit dem Film, den du produziert hast. Wie ist dieser Wunsch entstanden? Hey, ich möchte einen Film produzieren, dieser Traum.
Also mein absoluter Traum war es schon immer, Schauspielerin zu sein. Und gleichzeitig habe ich aber mein ganzes Leben eben mit Schreiben schon verbracht und immer ganz, ganz viel meine Geschichten aufgeschrieben, viel Menschen studiert auch. Ich war immer ein eher sehr introvertierter Mensch, auch wenn man das heute vielleicht nicht immer denken würde, war ich eher die mehr zugeguckt hat und sich angeschaut hat, wie Menschen miteinander quasi agieren. Und dieser Film ist eigentlich auch so ein bisschen daraus entstanden, zu sagen, okay, ich nehme das Ganze so ein bisschen selber in die Hand und anstatt darauf zu warten, dass mich Menschen besetzen für ihre Filme, schreibe ich einfach meinen eigenen Film und spiele die Hauptrolle darin.
Ist ja auch ein sehr populäres Beispiel, dem du da folgst. Ne? Also ja. So, wenn man an Matt Damon, Ben Affleck denkt, die haben es ja auch gemacht. Oder Sylvester Stallone mit Rocky ist ein Beispiel, der das Drehbuch geschrieben hat und gesagt hat, ich krieg das nur, wenn ich da den Rocky Balboa spiele und sonstiges. Also eigentlich kluge Idee. Dafür muss der Stoff natürlich auch gut genug sein,
absolut, dass
man das durchdrücken kann.
Ich glaube, das entwickelt sich dann so mit der Zeit. Ne? Also man fängt mit irgendwas an und tatsächlich ist es so, dass mir auch aufgefallen ist, dass es fast alles Männer sind, die meine Vorbilder gewesen sind. Und ich habe gedacht, es wäre doch eigentlich cool, wenn das auch eine Frau irgendwann schafft, damit ich vielleicht das Vorbild für andere Frauen bin, dem zu folgen und das auch einfach selbst zu machen und selbst in die Hand zu nehmen, ohne dass mir irgendjemand sagt, du kannst das oder du kannst das nicht.
Absolut, sehr, sehr schöner Ansatz.
Ja, finde ich auch. Also, aber es ist ja auch so, bist du da erstmal angekommen. Das ist mein Riesentraum gewesen, ne? So den Absolut. Eigenen Film zu machen, das ja. Drehbuch dafür zu schreiben, sich selbst zu besetzen. Das ist ja großartig. Und da hat Christopher sein Handy nicht ausgemacht, wenn ihr das Piepen gehört habt. Aber dein Weg
ich glaube,
dahin,
das war Jens ne? Handy. Nein.
Ich aber dein Weg dahin ist ja das Entscheidende. Also das finde ich halt so toll. Und da haben wir echt so einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Ich habe auch erst was ganz anderes gemacht. Und dein Weg, der war, wir hatten das... Wir kennen uns, wir haben darüber gesprochen, ist so unglaublich vielfältig, weil er ganz, ganz anders ist. Du kommst aus einem ganz anderen Bereich und daher dann, wo du jetzt gelandet bist, finde ich enorm. Und dieser Weg dahin, vielleicht magst du uns den mal erzählen, das finde ich ganz toll.
Ja, also im Endeffekt ist es so, dass ich mich, glaube ich, ganz oft und früher, als ich so im Jugendalter gewesen bin, eher selbst beschränkt habe und auf andere Stimmen gehört habe. Viele haben gesagt, okay, wenn du jetzt Schauspielerin werden willst, was mein eigentlicher Wunsch gewesen ist, wirst du davon niemals deine Rechnungen bezahlen können. Es ist brotlose Kunst und das funktioniert auf gar keinen Fall. Es gibt viel zu viele am Markt, die gut genug sind und du bist vielleicht nicht gut genug. Und ich habe das mir selber irgendwie dann auch eingeredet, dass das stimmt und habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen und mir gedacht, ja, okay, werden sie recht haben. Ich will ja meine Rechnungen bezahlen. Ich will ja ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Und habe dann eine Ausbildung als Versicherungskauffrau gemacht, obwohl ich das eigentlich auch nicht wollte. Es war nur das Naheliegendste, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es keine Ausbildung oder ich habe zumindest diese Ausbildung nicht bekommen, die ich wollte. Und habe diese Ausbildung gemacht und habe viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, wirklich in Strukturen gearbeitet, die ja sehr, sehr wirtschaftlich sind, eine sehr männerdominierte, Struktur im Endeffekt auch da gewesen ist oder viele Männer dort in diesem Bereich auch gearbeitet haben im Versicherungsbereich und habe dann auch eine Vertriebsleitung gemacht, habe viele Makler und Mehrfachagentinnen betreut und hinsichtlich ihrer Struktur und Organisation irgendwie auch so ein bisschen entwickelt und gleichzeitig dabei auch sehr viel mein kreatives Mindset eigentlich unterdrückt und dafür aber sehr viel Organisation und Struktur gelernt, die mir dann im Laufe meiner Zeit so in meiner kreativen Zeit auch viel gebracht hat.
Spannend, spannend. Weil man ist ja, man sagt uns Kreativen ja immer voraus, ich bin ja auch so einer, also ich bin teilweise echt unorganisiert, ne? Also ich lasse meinen Geist so und dann flippt er einfach und dann lasse ich ihn auch machen und ich wünsche mir dann manchmal echt so, oh Jens, ey, wäre cool, wenn du da mal ein bisschen Struktur hättest. Kann ich mir gut vorstellen, dass dir das jetzt unglaublich hilft. Und hilft dir das auch beim Drehbuchschreiben dann, diese Struktur, oder?
Sobald es um meine eigenen kreativen okay. Prozesse geht, tatsächlich merke ich auch immer wieder, dass es viel schwieriger wird, mich zu organisieren und zu strukturieren. Ich schaffe es unheimlich gut, es für andere zu machen. Deswegen ich zum Beispiel auch mit einem Kollegen zusammenarbeite und seine Kreativität organisiere und er dann meine Kreativität organisiert. Okay. Wir haben quasi sowas wie so ein Coworking miteinander geschaffen, damit wir Kreativität und Organisation besser hinbekommen, sodass wir unsere Sachen dann auch dahin bringen, wo wir sie dann haben wollen.
Ich meine, du brauchst ja eigentlich ohne Struktur würde es bei dir ja auch schwierig gehen, weil du erstmal deinen Job, aber du bist auch Mama, zweifache Mama. Also ich meine, das, was du da alles unter einem zusammenbündeln musst, muss organisiert sein, geht, glaube ich, nur mit Struktur, oder?
Absolut. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe manchmal mehr Arbeit, als der Tag Stunden hat, gefühlt. Und ich glaube sowieso, egal ob man jetzt Mama oder Papa ist, das ist ein 24-7-Job. Also man ist ununterbrochen, wenn man zu Hause ist, ist man in dieser Situation drin, die wunderschön ist, aber die auch anstrengend und herausfordernd ist an vielerlei Stelle. Vor allen Dingen dann, wenn man versucht, auch Vollzeit berufstätig zu sein, was ich jetzt aktuell natürlich nicht bin, aufgrund meines Schicksalsschlags. Da können wir bestimmt auch gleich nochmal drauf eingehen.
Ja, werden wir auf jeden Fall.
Und das war schon, ich habe teilweise, glaube ich, nur 3-4 Stunden am Tag geschlafen, weil ich es anders gar nicht geschafft hätte, die Dinge unter einen Hut zu bekommen.
Aber verliert man dann nicht auch Kraft?
Nee, eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass es so ist, weil mein Job hat sich nie angefühlt wie ein Job. Es hat sich immer angefühlt total nach meiner absoluten Bestimmung.
Okay.
Glaube ich, ja.
Ja, schön.
Ja, Jens hat es ja für sich angedeutet. Bei mir ist es ja auch eher Ja, Struktur eher eine kreativere Struktur.
Das hast du auch schön ausgedrückt.
Also eigentlich, also ehrlich gesagt, versuche ich jegliche Struktur zu umschiffen.
Ja.
Ich hasse Struktur. weil ich finde, und deswegen finde ich das ganz interessant, mit dir darüber mal zu sprechen, weil ich finde, Strukturen sind auch so ein bisschen im kreativen Bereich irgendwie wie Fesseln. Deswegen bin ich gleich auf deine Sichtweise gespannt. Wenn man zum Beispiel sagt, so, ich habe auch einen befreundeten Autoren, der textet immer zu bestimmten Uhrzeiten, schreibt er immer. Und ich finde das fürchterlich. Mhm. Ich denke so, warum soll ich denn jetzt quasi mir jeden Tag von, was weiß ich, 10 bis 16 Uhr mir so ein Zeitfenster strukturieren, ja, indem ich dann meine kreative Arbeit mache. Wenn ich vielleicht um 16.30 Uhr den Einfall meines Lebens habe, ja, aber dann, oh nee, das ist ja schon jetzt nach meiner eingeteilten Zeit, auf 16.30 Uhr ist Kaffee und Kuchen oder was weiß ich, ne? So, also Strukturen, wie sehr sind die bei dir festgefahren? Sind die vielleicht flexibel oder wie kriegst du das in Einklang, diese Freiheit zu behalten trotz Struktur?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin grundsätzlich ein unglaublich flexibler Mensch. Alles, was alle Zeiten angeht oder was Momente angeht. Ich kann das von heute auf morgen alles verändern, wenn es sein muss. Aber ich habe gemerkt, also wo ich noch wirklich Vollzeit gearbeitet habe, war es immer ein bisschen, also war es noch ganz anders. Da habe ich es ja nur für mich alleine gemacht und da musste ich natürlich alles anhand meiner Kinder irgendwie planen. Ich musste immer gucken, okay, wann muss ich sie abholen? Wann sind sie vielleicht irgendwie anderweitig betreut? Wann bin ich vielleicht gar nicht in Berlin, sondern bin irgendwo anders? Und brauche da wieder auch eine Organisation und Struktur, dass sie in der Zeit natürlich auch nicht alleine sind. Und heute mache ich es so, dass ich erstens ja nicht Vollzeit arbeite, aber mit meinem Kollegen zusammen wir uns schon Zeiten festgesetzt haben, wo wir zusammenarbeiten und dann gemeinsam unsere To-Dos eigentlich festlegen. Und dann sind wir flexibel aber darin, diese zu bearbeiten, weil ich auch finde, wenn man jetzt schreibt, hat man jetzt nicht immer diesen kreativen Fluss oder manchmal funktioniert es einfach auch nicht. Und dann muss man das vielleicht auch mal um einen Tag verschieben oder auch mal um eine Woche. Und dann versuche ich aber alles andere, weil es ist ja nicht nur, wenn man kreativ ist, macht man ja nicht eine Sache, sondern man macht ja gefühlt eigentlich 2000 Dinge. Und die dann aber alle mal aufzuschreiben, plus die Dinge, die man auch privat vielleicht noch zu erledigen hat oder erledigen möchte, das macht ganz viel, also das macht extrem frei, tatsächlich. Und auch mein Kollege, der auch total unstrukturiert ist, obwohl er eigentlich gar nicht so unstrukturiert ist, wie er dann festgestellt hat, hat dann festgestellt, wo wir zusammen gearbeitet haben, haben wir dann seine gesamte Wohnung gestrichen, seine Lampen angebracht, also alles so ganz kleine Kleinigkeiten. Und dann war das weggestrichen von der Liste und er hat gesagt, das ist so krass. Ich habe jetzt Zeit für so viel Kreativität, das hätte ich vorher nie alleine geschafft.
Das ist spannend, auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch spannend. Also ich habe gerade bei mir überlegt, wo ist meine Struktur, so als du es jetzt gerade erzählt hast. Und ich glaube, ich habe, als ich meinen Hund hatte noch, als er noch gelebt hat, da hatte ich tatsächlich eine Struktur in meinem Leben, weil diese Struktur war einfach vorgegeben. Ne? Wie du das gerade mit deinen Kindern erzählt hast, war es bei mir eben mein Hund. Der musste eben morgens, mittags, nachmittags, abends raus. Und da kannst du dir halt auch nicht irgendwie was freischaufeln, weil wenn du keinen anderen da hast, der gerade mit dem Hund gehen kann, musst du das einteilen. Und da hast du dann schon, das war zum ersten Mal, also diese Zeit, wo ich den Hund alleine hatte, war das meine einzige Struktur, die ich hatte, die ich jetzt nicht mehr habe. Ja, also das ist tatsächlich so. Also hat mir aber auch gut getan. Es hat mich jetzt also nicht in meinem kreativen Prozess irgendwie beeinträchtigt. Außer, dass ich wusste, dass ich muss mit dem Hund gehen, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Also
es baut auch Pausen ein, ja, die vielleicht das Leben, also oder den Tagesablauf auch bewusster machen. Dann, ja, ne? Und man ist achtsamer vielleicht dann in diesem Moment. Ja, man nimmt sich diese Zeit zum Atmen.
Ja, du hast recht. Und ich habe mein Handy auch nie dabei gehabt. Das ist jetzt, das ist nämlich jetzt das Ding. Ich bin immer da. Da habe ich echt mit Absicht das Handy zu Hause gelassen, weil ich einfach gar keinen Bock hatte, weil ich mich mit dem Hund beschäftigen wollte. Das stimmt. Das ist auch ein bisschen Detox, das fehlt. Ja, es ist cool. Ist mir gerade sehr bewusst geworden, als du das sagtest nochmal. Ja, schön.
Ja. Du gehst aktiv und du hast es vorhin ja auch so schön erzählt, dass du sagst, so, warum nicht auch mal selbst zum Vorbild werden für andere, wenn es so viele tolle Vorbilder gibt. Du betreibst das aktiv, du gehst deinen Träumen und Sehnsüchten nach. Und ja, du hattest die Idee, große Filme zu machen, zu produzieren, darin mitzuspielen, darin als Schauspielerin mitzuwirken. Und es gibt eine ganz witzige Geschichte, denn du bist die Regieassistentin von dem eine von den Regieassistentinnen und Assistenten des Films Manta Manta 2 von Til Schweiger. Und erzähl uns doch mal, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das mache ich gerne. Es war wirklich eine sehr lustige Geschichte. Also angefangen hat das eigentlich, Till hat irgendwann mal auf Instagram einen Post gemacht zum Tatort und hat dem Frühstücksfernsehen gezeigt, dass wie man eine Leiche spielt. So fing das Ganze an. Und
selbst Jens würde an der Leiche scheitern.
Ich würde die Leiche selbst sein.
Genau. Und auf jeden Fall habe ich mir dann einen Spaß erlaubt und habe Till angeschrieben und meinte dann so, wo kann ich mich beweisen und bewerben, um als Leiche zu spielen? Und Till hat mir dann tatsächlich geantwortet und meinte dann, ja, ich habe mir gerade dein Profil angeguckt, also ich finde dich witzig, du bist wirklich witzig. Schick mir doch einfach mal dein Casting-Video, wie du so eine Leiche spielen würdest.
Ist gut, wenn eine Leiche witzig ist.
Ich glaube nicht.
So, und dann habe ich so gedacht, okay, er meint das gar nicht ernst. Also ich habe es erst als Witz genommen, wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Und er meinte das aber ernst und dann meinte ich, okay, ja, also wenn du das ernst meinst, dann brauche ich jetzt Zeit, weil ich bin sehr perfektionistisch. Das dauert jetzt kurz, bis ich die Leiche dann geübt habe und habe dann immer versucht, 30 Sekunden die Luft anzuhalten und ja, ungefähr 2000 Videos aufgenommen.
Würde ich dir mal wünschen, dass du 30 Sekunden die Luft anhalten kannst.
Kann ich. Ich kann zwei
bitte
Minuten.
Bitte jetzt, bitte jetzt.
Ich kann zwei Minuten. Ich bin Rettungsschwimmer. Ich habe das gelernt jetzt. Damit kannst du mich nicht kriegen.
Oh, hoffentlich machst du das mal bald. Oh, Entschuldigung, jetzt aber Sarah weiter.
Das stellt man sich so leicht vor, aber 30 Sekunden die Luft anhalten war für mich wirklich schwer. Es war richtig schwer. Und ich habe irgendwann eben dann ein perfektes Video gehabt, wo ich 30 Sekunden, also ein perfektes Video, wo ich 30 Sekunden die Luft angehalten habe und ein Video, wo ich das nicht geschafft habe, was aber filmisch für mich viel besser gewesen ist. Also habe ich mich dann entschieden, beide Videos hinzuschicken, um dann zu sagen, guck mal, das ist technisch perfekt.
Und, in dem
und
anderen?
Das wäre filmisch perfekt.
Und in dem filmischen Perfekten hast du dann Schnappatmung noch 23
Leider kam
Sekunden.
Mein Hund an mir vorbei und also leckte mir mitten über mein Gesicht.
Das ist natürlich auch gut.
Und ich lag aber weiterhin da, atmete nicht. Und da hat er gesagt, das ist die beste Leiche ever, you got the job.
Sehr geil.
Ist aber auch wirklich klasse, das ist cool.
Sehr geil. Schön.
Ja, also es war wirklich, wirklich lustig. Und dann haben wir eine Weile eigentlich gar keinen Kontakt gehabt. Und ich kam an so eine Situation, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte gerade jetzt nicht so Jobs wirklich. Ich habe überlegt, gehe ich jetzt doch wieder zurück in so einen klassischen Job, weil irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen das Geld. Und wie mache ich das Ganze jetzt? Und hatte so einen Struggle und habe dann ein Jobangebot bekommen bei der IHK Berlin. Wirklich gut bezahlt auch und insgesamt auch jetzt nicht unspannend, aber halt auch sehr strukturbelastet wieder. Und ich habe richtig gemerkt, wie sich in mir alles zusammenzieht. Als ob,
sträubt.
Ja, als ob ich wie in so einen Käfig gesperrt werde und etwas machen muss, was ich gar nicht kann. Und dann habe ich gedacht, okay, was wolltest du immer machen? Du willst Filme machen. Ich schreibe jetzt Till und frage den, ob ich bei Barefoot irgendwas, ob ich mir das da angucken kann, wie er das macht. Und dann lerne ich davon und dann mache ich auch solche Filme. Ich frage den einfach. Und wenn er ja sagt, dann ist das mein Schicksal und dann muss ich das machen. Und das habe ich dann gemacht. Und daraufhin hat er dann gesagt, bei Barefoot, das funktioniert jetzt gerade nicht. Aber wenn du Bock hast, wir drehen dieses Jahr Manta Manta 2, komm zu Manta Manta 2. Und da habe ich gesagt, ja, mega, das mache ich natürlich, geil, das mache ich. Und so schnell ging das dann irgendwie auch. Und dann war ich bei Manta Manta 2 und durfte mir das anschauen, wie er Filme macht, wie gespielt wird, wie das, dieses ganze Set funktioniert. Und ich habe einfach auch da gestanden und habe so gedacht, dass also genau das will ich irgendwann. Ja, genau, ich bin angekommen und ich habe gedacht, genau das will ich eigentlich auch.
Ja. Ja, ich würde sagen, so kann man starten, Kinofilm.
Mit nicht, so das Schlechteste, nicht so das Schlechteste, oder?
Ganz okay, ne? Auf okay. jeden Fall. Ja.
Ja, das war ja. schön.
Diese Arbeit setzt du in unterschiedlichen Ausprägungen auch weiter fort. Ich weiß zum Beispiel, weiß nicht, inwiefern geheim das noch ist von euch beiden.
Doch, das können wir schon.
Ja, ihr arbeitet erzählen. Auch an einem Projekt zusammen?
Genau. Sarah hat von mir das Drehbuch oder schreibt für mich das Drehbuch oder schreibt das Drehbuch für uns von Die Weisheit des Regenbogens. Und ja, wann es dann irgendwo erscheinen wird, darüber dürfen wir noch nicht reden. Aber wir sind gerade dann, oder Sarah ist in einem sehr kreativen Prozess dabei. Und ja, vielleicht kannst du was dazu erzählen. Also du bist ja eigentlich diejenige, ich bin ja nur derjenige, der das Buch geschrieben hat. Du hast das Drehbuch geschrieben und wir werden uns die Tage jetzt auch nochmal zusammensetzen und zusammen durchgucken. Und ich habe die erste Fassung nur gesehen und die war also großartig geschrieben. Auch so ein typisches Ding von Sarah innerhalb, ach erzähl du, wie es gewesen ist, wie es vom Schreiben her war.
Ja, also es war natürlich ein sehr emotionaler Prozess, weil ich mich sehr gefreut habe, dass du mich gefragt hast und ich das Buch dann ja auch gelesen habe, du hast es mir zugeschickt, hast gesagt, lies es dir durch, schau, ob das für dich etwas wäre, was du dir vorstellen kannst, hab mir das Buch durchgelesen, es ging ganz schnell, also fand es ganz toll, war total ergriffen auch und dachte, ja, das will ich natürlich sofort unbedingt mit dir zusammenschreiben. Und dann hatte ich ja eine Brustkrebsdiagnose. Also es war, glaube ich, 4 Wochen danach, nachdem wir uns eigentlich...
Ja, es war wirklich krass. Das war für mich auch in dem Moment, ja, ich war natürlich auch schockiert. Also es war, aber erzähl du.
Genau, und wir beide hatten uns ja entschieden, zusammenzuarbeiten. Und mein erster Gedanke war, okay, ich kann das nicht schreiben, weil... Wie soll das gehen? Ich bin jetzt erst mal 6 Monate in der Chemotherapie und ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Wie soll ich das machen? Und dann haben wir ja miteinander telefoniert und dann hast du ja auch ganz schnell gesagt, Sarah, ich will es trotzdem mit dir machen. Nimm dir einfach so viel Zeit, wie du brauchst. Und das hat mir ganz viel Bestätigung eigentlich gegeben und das war ein ganz, ganz schönes Gefühl, dass man sich, obwohl man gerade in so einer ganz problematischen Situation ist und so eine Medienbranche, wollen wir es mal so sagen, wie es ist, eigentlich in dem Moment ist man weg vom Fenster. Also mal abgesehen davon, dass man auch in jedem anderen Job erstmal weg vom Fenster ist, hat es mir aber so ein bisschen diese Bestätigung gegeben, nee, okay, ich soll damit trotzdem noch nicht ganz aufhören oder ich darf jetzt hier noch weitermachen, aber nach meinem eigenen Tempo, weil du immer gesagt hast, mach das nach deinem eigenen Tempo und wir finden einen Weg, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Und das war richtig schön. Und jetzt ist es zumindest in der ersten Fassung schon fertig.
Ja, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, im eigenen Tempo, aber es war Sarahs Tempo. Ne? Sarah hat es alleine fertig geschrieben, die erste Fassung. Also bei mir kam dann irgendwo immer wieder was dazwischen. Dann war es der Podcast, dann war es mein neues Buch, was auch vom Verlagsseite her abgegeben werden musste und ich kam gar nicht mehr dazu zu schreiben. Und Sarah hat es in ihrem Tempo dann fertig geschrieben, also ganz alleine. Und es ist großartig geworden und ja, bin ich auch echt gespannt. Wir dürfen noch nicht viel mehr erzählen, aber da wird noch einiges passieren. Ja,
ist sowieso für diejenigen, die das Buch nicht kennen, sowieso eine berührende Geschichte mit
du
einem.
Du kennst es ja auch, du hast es gelesen.
Ich habe es als Hörbuch eingelesen mit einem jungen Mädchen, was einen Unfall ihres Hundes hat und dann nicht mehr spricht bis zum gewissen Punkt und ja, berührende Geschichte auf jeden Fall. Du hast das eben so ein bisschen angedeutet, du hast gesagt, in der Medienbranche, in anderen Branchen auch, aber gerade da ist es alles oftmals sehr flüchtig. Man lernt sich unfassbar schnell, auch unfassbar schnell intensiv kennen, aber wenn irgendwas stört oder irgendwas gerade nicht ist oder sowas, dann driften ganz viele auch wieder ganz, ganz schnell auseinander. Ja? Das muss man natürlich auf der einen Seite auch erstmal erkennen und dann damit umgehen können. Wie gehst du damit um?
Ich kann immer gut damit umgehen, muss ich sagen, weil ich gelernt habe, dass ich selbst immer genug bin.
Das ist eine schöne Aussage.
Das ist sehr schön.
Ja, das ist eine schöne Aussage. Und das ist auch eine richtig wichtige Aussage.
Absolut.
Ja, schön.
Ja, und tatsächlich glaube ich, dass eben Beziehungen grundsätzlich so angelegt sind, dass man sich für einen bestimmten Moment trifft. Mit manchen verbringt man dann eine ganz, ganz lange Zeit, vielleicht auch eine lebenslange Zeit. Und einige sind eben da, um dich zu bereichern, um dich weiterzuentwickeln, um dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu zeigen, ja, wie Wut funktioniert, wie Angst funktioniert, wie Liebe funktioniert. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, wenn manchmal auch Menschen wieder gehen.
Mhm. Sehr, sehr richtig, ja.
Hat das auch, jetzt möchte ich mal langsam den Bogen zu deiner Erkrankung schlagen. Als dann, oder insgesamt diese Erkrankung, hat deine Einstellung, diese, die du ja in dir trägst, deine positive Einstellung auch zum Leben und auch zu der Umgebung, die du hast, die du ja einfach auch verkörperst und auch zeigst, deine Fröhlichkeit, diese Lust am Leben, hat dir das dann geholfen, als dann auch ja dieser Kampf, es ist ja ein Kampf, ich glaube, so kann man es bezeichnen, erstmal von Anbeginn der Diagnose, als es dann stand und dieser weitere Weg, vielleicht nimmst du uns da ein bisschen mit und erzählst uns einfach mal ein bisschen was drüber.
Ja, also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ja ein sehr, sehr positiver Mensch, also vorher schon gewesen und auch vorher von der Lebenseinstellung war es jetzt gar nicht großartig anders, würde ich sagen. Das, was ich in der Zeit gelernt habe, das kann ich schon mal so vorwegnehmen, ist, mich selbst noch mehr zu lieben, ganz unabhängig davon, wie ich aussehe, ganz unabhängig davon, also von allem unabhängig eigentlich. Also das ist wirklich etwas, das habe ich extrem gelernt, weil man muss sich da, man verliert seine komplette Identität und muss sich ganz, ganz oft selbst in den Arm nehmen und sich sagen, du bist genau so, wie du bist, gut. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du Haare im Gesicht, Haare auf dem Kopf hast, ob du so ein angedunsenes Gesicht hast vom Cortison oder was auch immer. Es kommt immer darauf an, wie gehst du mit der Situation um, wie ist deine mentale Einstellung dazu, wie schaffst du es in einer Krankheit, und das habe ich mich immer wieder gefragt von Anfang an, trotzdem gesund zu leben. Und deswegen habe ich dann auch relativ schnell für mich erkannt, ganz egal, ob ich, also am Anfang war unheimlich viel Angst da.
Ich glaube, diese Diagnose, wenn man diese Diagnose bekommt, wie ist diese, bricht deine Welt zusammen?
Ja, also wenn man diese Diagnose bekommt, ist man, das ganze Leben wird auf Stopp gesetzt. Nichts funktioniert mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Alles wird viel langsamer. Die ganze Welt um einen herum dreht sich weiter, aber die eigene Welt ist wie in Zeitlupe. Und läuft wie in Zeitlupe ab. Und es gab Tage, wo ich dachte, oh Gott, die vergehen nie. Und wenn man einen guten Moment hat, dann würde man sich das wünschen, dass es nie vergeht. Aber wenn man einen schlechten Moment hat, dann ist das wie eine halbe Ewigkeit, die man da verbringt. Und ich habe dann aber mit der Zeit gelernt, also ich hatte so einen Moment, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich das alles abbreche, ob ich das nicht mehr weitermache, weil es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, körperlich schlecht ging, mental schlecht ging, was ich von mir persönlich eigentlich überhaupt nicht kenne. Und ich überlegt habe, okay, breche ich das jetzt ab? Und dann drifte ich halt gerne so für mich in meine Traumwelten ab, die dafür da sind, eigentlich mir auch diese positive Energie zu schenken, die ich, glaube ich, im Leben habe. Ich lebe quasi wie in einem Film, in meinem eigenen, weshalb mich manche Menschen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle manchmal gar nicht verstehen, weil ich gerade gar nicht in der aktuellen Realität bin, sondern eigentlich in meiner eigenen.
Das ist ja gut, du schaffst dir deinen eigenen Raum, ne?
Genau. Ja, und wenn ich halt so in diesen Welten bin, also dieser Moment, in den ich dann reingekommen bin, war eine Begegnung mit dem Tod, der mich wie in einen dunklen Raum gezogen hat. Und ich hatte ganz, ganz viel Angst eigentlich davor zu sterben, habe ich da wahrgenommen so für mich. Und der hat mich an die Hand genommen und hat mich dann in ein buntes Licht geführt und hat angefangen mit mir zu tanzen und wir haben gemeinsam getanzt. Und der Tod hat mir gesagt, das ist noch gar nicht so weit. Und ich kann dir nur sagen, ich bin der Freund des Lebens. Ich bin nicht das, was du jetzt glaubst, was da kommt. Und ich habe für mich da ganz klar auch gesehen, okay, sobald ich dann eben sterben werde, egal zu welchem Zeitpunkt das sein wird, wird da nur noch Frieden und gute Gefühle und Akzeptanz sein. Und alle Menschen, die bleiben, werden das Päckchen, was sie zu tragen haben, schaffen zu tragen. Und mein Ego war eigentlich komplett weg. Und ja, in dem Moment habe ich dann für mich eigentlich entschieden, okay, dann will ich jetzt, ich will jetzt leben. Und Leben bedeutet eben auch, Schmerzen zu haben. Leben bedeutet eben auch, negative Gefühle zu fühlen. Leben bedeutet auch, krank zu sein. Und vielleicht heißt es auch für mich, für immer mit irgendwelchen Nebenwirkungen zu leben. Aber jetzt nehme ich einfach alle Gefühle, die kommen, gute wie schlechte, an und lebe damit, so gut ich es kann.
Das finde ich ganz, ganz stark, dass du das sagst. Leben bedeutet eben auch Schmerz, bedeutet auch Leid. Ne? Weil ganz oft wird das alles immer so dargestellt, man darf nur die positiven Seiten nach außen kehren, ja, die oberflächliche Welt. Oder wenn es einem da mal schlecht geht, sieht man auch ganz viel, dass manchmal auch Leute aus dem Familien- oder Freundeskreis weglaufen, weil die das nicht damit umgehen können, weil die selber Angst davor haben oder sonstiges. Ne? Und deswegen, das gehört zum Leben dazu. Und ich finde das mega stark, wie du damit umgehst und wie du das auch sagst. Heute geht's mir schlecht, heute geht's mir gut, ja. Du teilst Freude und Leid. Du betreibst es auch sehr intensiv über die sozialen Medien, TikTok und Instagram bist du aktiv. Und das hat Jens und mich, uns beide auch so nachhaltig beeindruckt. Du machst anderen mit deiner Geschichte Mut. Du erzählst davon, weil du sagst, viele, denen das gleiche Schicksal ereilt, haben irgendwie gar keinen Partner, der die versteht, der darüber reden kann. Wie genau ist das? Wie gehst du als Mutmacherin da ran und was sind deine Ziele dahinter?
Ich habe mir am Anfang gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich wirklich eher dachte, okay, ich mache ein eigenes Tagebuch daraus, wie das Ganze stattfindet, weil ich es irgendwie für mich gesucht habe. Ich wollte wissen, wie ist das eigentlich? Was passiert bei so einer Chemotherapie? Also ich bin auch so ein ganz wissenshungriger Mensch und habe immer das Gefühl, wenn ich Wissen habe, dann habe ich die Macht.
Ist ja auch was Wahres dran.
Ja, genau. Und dementsprechend wollte ich alles wissen. Ich wollte wissen, wie funktioniert das eigentlich? Wollte ich kurz ein Medizinstudium absolvieren. Das wäre das gewesen, was ich wirklich gerne gemacht hätte.
Also ich jetzt kriege ein bisschen Angst, weil ich mir noch bei dir vorstellen könnte, dass du es vielleicht auch noch
machst. Ja, tatsächlich.
Aber wenn, wäre es geil.
Wäre es gut.
Wäre super. Also wenn man irgendwas machen will, machst du. Du kannst auch mit 50, 60. Kann man.
Voll. Auch. Und bei ich werde es auch mit 80 noch machen. Ja. Also ja. Würde ich auch machen, genau.
Ja. Ich habe auch überlegt, mal dann in der Rente dann meinen Doktortitel zu machen, nur damit ich Jens sagen kann, ab jetzt heiße ich Dr. Christopher.
Ja, finde ich eine richtig gute Idee. So. Ja. Man kann auch Lord kaufen. Ne? Lord und Lady könnte man sich noch kaufen, zusätzlich zum Doktor vielleicht.
Nee, das würde ich machen. Ich würde es dann ehrlich verdienen wollen. Nein, aber
genau so. Und im Endeffekt hat das eigentlich aus einer ganz anderen Motivation heraus angefangen, nämlich, dass ich selber es für mich dokumentieren wollte. Natürlich mit dem Hintergrund, weil ich sowas in der Art nicht gefunden habe für mich. Alles, was ich gefunden habe, war mir zu oberflächlich und ist nicht ins Detail gegangen. Und ich kann es auch verstehen, weil es auch bedeutet, sich sehr
nackig zu machen, sehr transparent zu zeigen.
Genau, also es gibt keine Hülle, es gibt nichts mehr, kein Filter, kein gar nichts.
Ja.
Das ist alles weg. Also egal, ob man einen Filter benutzen würde, er würde nichts mehr bringen, sondern es war klar, okay, wenn ich das mache, zeige ich mich komplett so, wie es ist, in jeder Situation. Und ich halte noch die Kamera drauf, was natürlich auch teilweise an der einen oder anderen Stelle ganz am Anfang sehr, sehr komisch auch für mich gewesen ist und wo ich auch immer mal wieder Kommentare hatte, die dann gesagt haben, naja, wenn es dir so schlecht geht, dann kannst du ja jetzt eigentlich auch das Handy nicht noch rausnehmen und dich filmen. Wo ich dann dachte, ja, okay, das hat ja damit nichts zu tun. Und natürlich war das nicht immer der allerschlechteste Moment, weil da ist es tatsächlich nicht möglich, irgendwas zu filmen. Und es gibt auch Dinge, die ich ausgespart habe. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das nicht mache, dann sieht man ja nicht, wie das auch sich tatsächlich anfühlt oder wie es sich für mich anfühlt. Und dann kann man sich auch kein Bild davon machen, was auf einen zukommen könnte. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache es trotzdem. Und immer, wenn mich jemand begleitet hat, habe ich auch immer darum gebeten, mich zu filmen in vielen Situationen, einfach damit man es auch sieht. Und dadurch, dass ich natürlich als Schauspielerin arbeite, muss ich auch dazu sagen, ist es mir oft gar nicht aufgefallen.
Mhm. Und es war ja aber im Endeffekt auch die richtige Entscheidung, weil du hast ja eine unglaubliche Resonanz gekriegt. Du bist ja wirklich, also ich nur teilweise habe ich die Kommentare noch lesen können. Das war extremst. Und du kriegst ja auch Zuschriften und so weiter. Und du bist ja wirklich, du hast da ja eine Tür geöffnet, wo du wirklich echt ein Sprachrohr geworden bist. Und du wirklich ja auch Kommentare bekommst, Hilfefragen, Stellungen bekommst und du da Antwort gibst. Also du bist da eine richtige Mutmacherin geworden.
Ja, genau, das ist irgendwie immer mehr dazu geworden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Community grundsätzlich ist es ein Geben und Nehmen. Mhm. Es ist nicht nur eine Situation, die ich hervorrufe, sondern es ist auch ganz, ganz viel etwas, was diese Frauen mir geben, die mir dann auch in Situationen, wo es mir unheimlich schlecht ging, okay, Tipps gegeben haben, mir geschrieben haben, mir Mut gemacht haben, mir gesagt haben, dass ich das schaffe, dass ich... Also sie haben mich quasi einmal kurz digital umarmt. Mhm. Das hört sich so krass an. Ich habe auch früher nie gedacht, dass das tatsächlich möglich ist, mit Menschen so eine enge Verbindung aufzubauen, obwohl ich sie gar nicht kenne. Aber da sind tatsächlich auch Frauenfreundschaften daraus entstanden, mit denen ich mich auch heute treffe, wo wir, also wir gehen frühstücken miteinander oder wir reden über bestimmte Dinge miteinander, wo ich, das hätte ich nie gedacht. Und ich glaube, es kommt zwar initiativ von mir, aber im Grunde genommen sind es alle Frauen auf dieser Plattform, die miteinander diese Community bilden.
Also ist es tatsächlich mal, kann man da tatsächlich mal von Social Media sprechen?
Ja.
Das ist wirklich mal Social Media.
Ja.
Ja, schön
ist das. Ja, ja, es ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, es bildet sich eine Community. Aber so eine Community kann sich ja auch erst ab einem gewissen Punkt bilden, ja, wenn man so eine Art Knotenpunkt hat oder so. Ne? Deswegen, das müssen die Leute darauf aufmerksam werden und so. Und es gibt bestimmt auch wahrscheinlich viele Foren oder sowas zu dem Thema, wo man sich austauschen kann. Wenn man das dann auch noch visuell oder sowas oder wenn jemand bereit ist, sowas mit sich zu teilen, dann haben die anderen ja auch die Chance, ein Stück weit sich darin wiederzuerkennen und zu sagen zu können, hey, die hat das überlebt, der ging es genauso, wie mir es jetzt gerade geht, aber ihr geht es jetzt wieder besser. So, ne? Mhm. Und wenn man sich dann auch noch gegenseitig unterstützt und da füreinander einsteht und sich gegenseitig Mut ausspricht, naja, besser geht's ja gar nicht.
Ja, definitiv. Super, und was ich halt auch wieder immer witzig finde, ist ja, du bist bei TikTok ja eine Rennerin, ne, mit deinem Kanal, das muss man ja echt mal sagen. Also ich bin ja nicht mehr der TikToker, das ist ja nicht mal meine Generation, da muss man ja dazu sagen. Ne?
Also es und gibt keine Generation.
Nein, stimmt, ne? Also, gut, du hast natürlich recht, aber trotzdem aber sagt man...
Wenn es eine gäbe, wäre er nicht mehr da drin.
Ein Spinner, ne? Also, aber davon mal abgesehen, TikTok ist ja eigentlich eher die ganz junge Generation, sagen wir es mal so, wo ich immer denke, hey, da beschäftigt sich keiner mit Krebsdiagnosen oder mit wirklichen Themen, die wollen sich irgendwo berauschen lassen mit sonstigen Sachen, aber es ist ganz anders bei dir.
Es ist überhaupt nicht so, genau. Also tatsächlich, ich glaube, das denkt man immer, dass TikTok so eine ganz junge Community hat und natürlich ist ein sehr, sehr großer Teil der User jung, aber es ist halt auch immer mehr Menschen, die wirklich zwischen 30 und 60 das TikTok genauso nutzen und ich glaube, es kommt immer darauf an, okay, was wird auch tatsächlich geboten und was bekommst du vielleicht auch auf TikTok? Und das geht natürlich auch darum, dass sich dann erstmal solche Dinge auch bilden müssen. Und viele, auch aus dieser Krebs-Community, die ganz, ganz viel eben ja auch in diesem Mutmacher-Bereich unterwegs sind, haben Instagram gewählt, was auch ein ganz, ganz tolles Medium ist. Da mache ich ja zum Beispiel viel, viel weniger. Ich mache ja viel mehr auf TikTok, weil ich einfach dort viel längere Videos machen kann. Also ich kann bis zu 10 Minuten Videos hochladen, was tatsächlich auch, was ich nie gedacht hätte, aber super ankommt und sich die Frauen das auch wirklich sehr, also fast immer komplett bis zum Schluss angucken. Und das kann ich bei Insta zum Beispiel nicht machen. Und viele aus dieser Krebsbubble, sage ich jetzt mal, die ganz viel als Aktivistinnen unterwegs sind, haben jetzt mit mir dadurch auch den Zugang gefunden, zu TikTok rüber zu wechseln und merken direkt, dass es auch in dem Bereich tatsächlich gut ankommt bei den Frauen, weil es ist gar nicht jede Frau auf Instagram. Es sind halt auch tatsächlich einige Frauen nur auf TikTok unterwegs.
Ja, was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, so ein bisschen, ich weiß, hast du nicht so gemeint, Jens, aber die Anspielung, was oft eben auch so ist, dass die jungen Leute, dass man denen nichts mehr zutraut, dass die oft auch unterschätzt werden.
Ja, so habe ich es natürlich
gemacht. Nein, habe ich ja gesagt, dass du es nicht so gemeint hast. Nur sowas schwingt halt auch immer leicht mit. Deswegen will ich auch nochmal eine Lanze dafür brechen. Ganz viele junge Leute sind heutzutage auch unglaublich selbstreflektiert und beschäftigen sich viel mit anderen Dingen und mit Bewegungen und sonstiges. Ich glaube, man darf auch junge Leute gar nicht so unterschätzen, dass die...
Auf gar keinen Fall. Und man darf nicht vergessen, dass jeder Zweite in Deutschland im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt, also statistisch
jeder
betrachtet.
Jeder Zweite? Mhm. Und das habe ich ja auch nicht gedacht.
Das sind natürlich jetzt nicht nur immer super bösartige Krebsarten, aber es kann eben auch weißer Hautkrebs sein oder andere Krebsarten, die besser oder einfacher behandelt werden. Die sind jetzt nicht jedes Mal mit einer Chemotherapie natürlich in Verbindung zu bringen, aber jeder Zweite. Und das bedeutet natürlich auch, dass viele junge Menschen und tatsächlich waren auch sehr, sehr viele junge Frauen und junge Männer dabei, die mich angeschrieben haben, weil sie Angehörige einer krebserkrankten Frau gewesen sind. Und dann ist die Situation oft so, dass die Mütter in dem Fall nicht mit ihren Kindern reden, nicht sagen, wie es ihnen geht oder vielleicht auch selber gar nicht gut mit dieser Situation umgehen können und in ein ganz, 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 ganz tiefes Loch fallen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich glaube, man hat unheimlich viel Angst, eben zu sterben. Man hat aber auch unheimlich viel Angst davor. Also als Frau hat man schon, glaube ich, man wird ja bewertet auf eine gewisse Art und Weise, auch aufgrund seiner Optik zum Beispiel, ne? Und man definiert sich auch sehr, sehr stark, glaube ich, also in vielen Fällen, nicht jeder, aber sehr, sehr stark eben damit, wie man aussieht und weiß ja, wie bin ich angekommen, vielleicht auch auf die ein oder andere Art und Weise. Und plötzlich ist all das weg. Also du hast das nicht mehr. Deine gesamte Optik, du siehst plötzlich aus, also ich sah aus wie mein Vater und der ist 68. Mhm. So, und das willst du nicht. Nee. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe mich manchmal angeguckt, ich habe es Gott sei Dank immer versucht, mit extrem viel Humor zu sehen und habe immer nur gedacht, okay, das geht irgendwann wieder weg. Irgendwann siehst du wieder aus, wie du aussiehst, so. Aber damit muss man erstmal zurechtkommen. Und da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr mental extrem, also man, eigentlich in der Regel muss man sich auch Hilfe suchen. Und ich hatte auch eine Psycho-Onkologin, mit der ich mich unterhalten habe. Und sie meinte, es gibt wenige Frauen, die so weit sind wie ich. Und sie hatte ganz oft immer wieder die Frage und meinte, es kommt mir so vor, als ob sie schon eine Psychotherapie hinter sich gebracht haben, weil sie so reflektiert sind mit all diesen Themen und eigentlich schon jedes Mal die Lösung parat haben, wenn sie anfangen, davon zu erzählen. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, wissen Sie, Sie haben recht und ich gebe mir die Lösung immer selbst. Aber tatsächlich hilft es mir jetzt gerade, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, weil wenn ich es laut ausspreche, dann denke ich ganz anders darüber nach, als wenn ich es nur mit mir in meinem Kopf ausmache. Und jetzt spreche ich es laut aus und ich spreche etwas aus und denke, nee, okay, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Wie gehe ich jetzt damit um, damit es sich besser für mich anfühlt? Und deswegen ist es auch sogar für Frauen, die vielleicht weiter sind, trotzdem gut, zum Beispiel einen Gesprächspartner zu haben, der total neutral damit umgeht.
Du hast im Zusammenhang gerade auch mit dieser Thematik vorhin auch von Selbstliebe gesprochen. Du hast gesagt, dass du unglaublich stark gelernt hast, dich selbst zu lieben. Ne? Wahrscheinlich macht es nicht einfach mal so Klick und ja, jetzt liebe ich mich selbst in allen Bereichen, sondern das ist natürlich ein harter, kontinuierlicher Prozess. In den fällst du in den manchmal auch nochmal wieder zurück, dass du auch immer noch wieder mit dir strugglest, wenn es dir mal nicht gut geht oder sonstiges? Und wie kommst du dahin wieder zurück, dass du sagst, aber es bin auch ich?
Also ich muss dazu sagen, ich habe eine extrem gute und gesunde Kindheit gehabt und meine Mutter, das ist so ein kleines Männchen in meinem Kopf.
Das hört sie bestimmt auch gerne.
Ja, also ich habe so eine kleine Petra in meinem Kopf und die sagt mir immer wieder, du kannst alles schaffen. Und das ist tatsächlich auch, also und die sagt mir auch immer wieder genau das Gegenteil von dem, was diese kleine Stimme sagt, die vielleicht irgendwas Negatives sagen möchte. Und irgendwann habe ich mal, als ich das alles so ein bisschen hinterfragt habe und überlegt habe, woher kommt das eigentlich alles, überlegt, okay, woher habe ich das bekommen? Und ich habe ganz viel tatsächlich von der Gesellschaft gekriegt, gar nicht von meinem Elternhaus, sondern eigentlich eher aus dem Freundeskreis, von der Gesellschaft, weil meine Eltern haben mich unheimlich selbstbewusst erzogen und mir sehr viel schon beigebracht, mich selbst zu lieben. Die Gesellschaft fand das nur gar nicht so lustig, dass ich mich selber so toll finde.
Die Gesellschaft war noch nicht bereit auf dich.
Ja, also es ist auch schwer, weil du natürlich, wenn du jetzt als Frau rausgehst und sagst, okay, ich finde mich selber total super, wie ich bin, ich mag mich, wie ich bin, ich finde mich schön, ich vergleiche mich auch gar nicht mit anderen, ich bin auch nicht neidisch, nur weil es irgendeine vielleicht jetzt erstmal offensichtlich schönere, schlauere, bessere Person gibt, sondern ich frage mich immer, okay, welche Möglichkeit habe ich vielleicht auch, an meinen Skills zu arbeiten, um auch das zu erreichen, falls ich das überhaupt möchte. Und ich habe nie mich gefragt, also oder nie, bei mir war nie dieser Gedanke so dahinter. Und diese Selbstliebe, glaube ich, ist eben da schon entstanden in meiner Kindheit, wurde dann ganz, ganz viel runtergemacht, weswegen ich mich selbst ganz oft an einigen Stellen nicht als genug oder nicht als intelligent genug oder nicht als, also ich brauchte immer ein Zertifikat für irgendwas. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, ich muss irgendwas vorweisen können, dass ich es kann. Mhm. Und für mich ist es aber ganz oft so dann immer wieder gekommen, weil ich ja auch viele, viele Steps in meinem Leben dann gemacht habe. Ich habe auch noch Sonderpädagogik studiert und ich habe ja dann eben in der Medienbranche Schauspiel und Drehbuch gemacht und eben den eigenen Film auch produziert. Und ich bin immer wieder so in Situationen reingegangen und habe festgestellt, ich kann alles. Ich kann nicht alles gleich, aber ich kann die Dinge, die ich dann nicht kann, kann ich lernen und ich lerne sie sehr, sehr schnell und schaffe es innerhalb einer gewissen Zeit dann trotzdem diese Dinge zu machen und dazu brauche ich kein Zertifikat. Dazu muss ich es einfach nur machen.
Und dieses Annehmen von deiner Krankheit, das war ja sicherlich dann auch ein Annehmen. Dieses Ding, ich muss damit jetzt leben und ich werde dagegen ankämpfen. Das ist ja dieser Punkt, ist das dann, wird da dann Hebel umgelegt bei dir oder wie ist das? Ist das bei dir dann einfach so verankert tief in dir drinne, dass das dann kommt und du sagst so, jetzt will ich?
Ja. Also ich weiß nicht, also natürlich bin ich auch da, ich habe ja wie gesagt auch da eine Zeit lang gehabt, wo es mir ganz, ganz schlecht ging und es ist auch heute immer mal wieder so, dass natürlich so ein kleines Männchen in meinem Kopf dann sagt, ha, jetzt hast du das Zertifikat dafür nicht oder vielleicht reicht es nicht, was du bisher schon alles gemacht hast in diesem Bereich, damit du berechtigt bist, das oder das zu tun. Und dann, also ich höre so bewusst meine Stimmen, ich versuche sie so bewusst wahrzunehmen, damit ich dann diesen Schalter drücken kann, ihn umlege und sage, stopp, das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass andere es möglicherweise so bewerten könnten, aber du selber bist in der Lage, das alles zu machen. Du musst nur anfangen, du musst beginnen und du musst dich nicht davor scheuen, dass irgendjemand vielleicht sagt, ja, okay, aber du hast es ja noch nie gemacht. Dann sage ich, ja. Also ein Dachdecker hat auch vielleicht nicht schon am Anfang seiner Ausbildung Dächer gedeckt. Hm. Seit seiner Geburt.
Ja. Ja. Ja, genau. Also den Mut haben, neue Dinge zu wagen, sie anzugehen, zu lernen und eben auch bisschen, wie du es beschrieben hast, auch man darf auch Fehler machen bei diesem Prozess und man muss auch nicht alles gleich perfekt machen auf Anhieb, sondern es ist eine Entwicklung, die man dann dadurch läuft. Ne? Ja. Ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
Ja. Also was ich noch, was mich einfach nochmal interessiert, ich weiß ja, dass du nicht nur ein Tagebuch machst, sondern du schreibst halt, du schreibst jetzt ja auch an deinem Buch, du hast eine Menge schon erlebt und einfach auch mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie jetzt im Moment der Stand der Dinge ist. Du bist soweit erstmal geheilt, kann man das so sagen oder wie ist das genau auszudrücken?
Genau, also aktuell, ich habe ja, also Brustkrebs unterteilt man in verschiedene Histologien und es gibt hormonrezeptorpositiven Brustkrebs oder eben halt auch triple negativ und bei mir hat sich das auch dann während dieser Gesamtdiagnose dann auch zwischendurch nochmal verändert. Und ich habe Triple Negativ, was wirklich auch noch vor 2021 ein eine nicht so gute Diagnose gewesen ist. Aber dadurch, dass es seit 2021 eine Antikörpertherapie und Immuntherapie gibt, die in den USA tatsächlich auch für diese Krebserkrankung als Durchbruch gilt, bin ich jetzt aktuell krebsfrei und hoffe auch, dass ich damit für immer krebsfrei bleibe. Ja, genau. Also das ist so der aktuelle Stand. Ich bin krebsfrei.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine wunderbare Nachricht und wir sind ganz sicher, dass du krebsfrei bleibst, ganz bestimmt. Ja. Und jetzt möchte ich trotzdem noch eben zu deinem Buch kommen, weil das finde ich halt auch wieder so typisch Sarah. Ja, du gibst dich ja nicht damit zufrieden, so als Mutmacherin aufzutreten im Social Media, sondern du hast auch ein Buch geschrieben. Aber es ist nicht, wie man sich jetzt denken könnte, eine normale Biografie, sondern erzähl mal drüber, was du da schreibst.
Ja, also mein Buch handelt natürlich erstmal von der Chemotherapie oder der Brustkrebserkrankung und meinem Weg, den ich dadurch gegangen bin. Es ist irgendwie eine Art Ratgeber, aber ich habe ja auch den Namen Kein Chemomärchen, wobei ja das K in Klammern gesetzt wird, weil ich wollte eigentlich schon immer mal ein Märchen machen. Ich bin nämlich ein riesengroßer Disney-Fan. Und habe ja früher halt auch ganz viel Musicals gesungen.
Ganz kurz, hast du einen Lieblingsfilm von Disney?
Die Schöne und das Biest finde ich wunderschön.
Mhm. Ja, da hast du das Biest ja schon mal neben dir sitzen.
Das stimmt, und heißt Jens.
Nein.
Das ist einer meiner wirklich meiner absoluten Lieblingsfilme und auch absoluten Lieblingsmusicals.
Ja.
So, und ich habe auch grundsätzlich, also in meinem Buch geht es im Endeffekt auch ein bisschen dahin, in meine Welten zu entführen. Und zwar in diese Welten, die eben mein Schutzort sind. Und die sind schon sehr filmisch und natürlich dem sehr angelegt, wie Disney funktioniert. Wie aber halt zum Beispiel auch, also ich stelle mir in solchen Situationen auch mich als Jeanne d'Arc vor, sage ich jetzt mal so.
Die Königin und, der Dieb.
Genau, und Wiegald Boning, der dann neben Jeanne d'Arc quasi läuft und versucht quasi das neue Medikament gegen Krebs zu entwickeln. Ja,
super.
Also es darf bei mir auch immer ein bisschen Komödie und schwarzer Humor gelacht nicht werden. Fehlen und gelacht werden, wo man selber vielleicht an der einen oder anderen Stelle Wiegald Boning gebrauchen kann in seinen Gedanken.
Ja. Ich finde das genial, aber das ist auch so schön, wie du es sagst. Es darf auch gelacht werden. Und ich finde, das ist bei dir so. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte, weil du bist trotz allem so ein lebensfroher Mensch und so ein lustiger Mensch auch. Trotz dieser ganzen Schicksalsschläge, die du wirklich erlitten hast, trotzdem echt immer noch schön positiv nach vorne schauen und vor allen Dingen immer ein Lächeln im Gesicht. Und das finde ich faszinierend. Ja, danke, dass du heute hier warst und dass du uns deine Geschichte erzählt hast und auch unseren Zuhörern und Zuhörern.
Absolut. Also wer das schafft, Jens in den Regen zum Tanzen zu bewegen.
Stimmt, das muss man wirklich erstmal schaffen.
Das muss man können. Ja, vielen Dank auch von mir. Spannende Geschichte. Gibt es das Buch schon in Aussicht? Wann, wo,
nee,
wie,
noch nicht. Also
vielleicht?
Ich bin schon ziemlich weit. Also ich hoffe, dass es bis Ende des Jahres fertig ist.
Okay, wir drücken die Daumen.
Können wir noch eben ganz zum Abschluss, weil ich denke, dass viele von unseren Zuhörern und Zuhörern dir auch folgen wollen in den Social-Media-Netzen. Wo können sie dich da finden? Unter welchem Namen?
Also entweder Sarah von Chamier oder Kein Chemomärchen und das K in Klammern.
Chamier mit CH.
Mit CH-A-M-I-E-R.
Genau.
Ja. Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass du noch ganz vielen weiteren Menschen Mut machst.
Ja.
Uns hast du auf jeden Fall inspiriert, auch wenn ich das mit den Strukturen nicht übernehmen werde. Es war es trotzdem sehr, sehr spannend und wir wünschen dir alles Gute und wir werden uns wieder sprechen, wenn die nächsten Träume und Sehnsüchte von dir anstehen und erfüllt sind.
Ja. Ganz bestimmt. Vielen Dank, dass du da warst.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Auch als Videopodcast auf YouTube.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.